In Köln, von wo du uns, Markus, jetzt gerade zugeschaltet bist, geht heute die Videospielemesse Gamescom zu Ende. Und die hat nicht mal wieder nur Besucherrekorde gebrochen, sondern diesmal waren alle da. Wahrscheinlich wieder knapp 350.000 Besucher, über 900 Aussteller, du eben, Markus. Mhm. Und erstmals gab es am Dienstag eine große Eröffnungsveranstaltung mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Gamescom. Darüber ist ja schon viel berichtet worden. Am Mittwoch, einen Tag später, gab es im Rahmen des Gamescom-Kongresses die Wahlkampfarena. Da waren die Generalsekretäre bzw. Bundesgeschäftsführer von CDU, SPD, Linke, Grünen und FDP da und wurden eine Stunde lang von den drei Gaming-YouTubern LeFloid, Pete Smith und Colin interviewt. Markus, war das Wahlkampf oder eine ernstzunehmende inhaltliche Diskussion?
So weit würde ich wirklich nicht gehen, das als inhaltliche Diskussion zu bezeichnen. Das war wirklich so eine Wahlkampf-Wohlfühlveranstaltung. Alle Politiker waren sich einig, Games sind toll, wir brauchen Breitbandausbau und mehr Gamesförderung und es soll einfacher sein, Videostreams zu machen. Es gab ein paar konkret klingende Vorschläge, die für mich aber nicht wirklich von Wahlkampfversprechen zu unterscheiden waren. Vor allem halt in Bezug auf die Förderung von Spielen, die gerade ein sehr großes Thema sind, was wirklich alle angesprochen haben auf der Gamescom. Wie eine ernsthafte Auseinandersetzung kam mir das aber nicht vor. Es war eher so eine Art, wie soll man das sagen, joviales, schulterklopfendes Geplänkel mit ein paar wohlfeil eingestreuten Scherzen.
Ich darf direkt beginnen mit einer Frage an Sie, Herr Tauber. Was ist Ihr Lieblings-Emoji? Nein, Quatsch, nein. War ein Witz.
Man soll doch nicht nochmal draufhauen.
Ja, inhaltlich war die Veranstaltung dann tatsächlich so, also recht wenig erhellend, aber zwei Beobachtungen waren für mich dann auch spannend. Erstens, Gamer bestehen auf ihrer Filterbubble. Die Moderatoren zum Beispiel haben sich zu Beginn der Veranstaltung gar nicht vorgestellt. Also die haben zwar ihren Namen gesagt, aber nicht gesagt, wo sie herkommen, wer sie sind. Die haben also nur für ihr Publikum gesendet. Und sie haben mehrfach so einen Unterschied zwischen Gamern und Nicht-Gamern aufmachen wollen. Aber die Politiker haben sich da mal geweigert und einfach gesagt, Gamer sind nicht besondere Menschen, sondern einfach ganz normale Menschen. Und die haben aber wieder darauf bestanden, gibt es da nicht vielleicht doch noch so einen Unterschied? Das fand ich spannend, weil ja eigentlich immer daran gearbeitet wird, dass dieses Unterschied genau nicht gibt, eben auch von den Gamern. Und zweitens, diese Gleichung hochrangige YouTuber, hochrangige Politiker gleich Aufmerksamkeit, die funktioniert wirklich. Die Eröffnung des Gamescom-Kongresses war in den Jahren davor immer so eine Veranstaltung für das Publikum vor Ort, also die Fachleute unter sich. Und dieses Mal, was zum ersten Mal kommt in den Saal rein, zum ersten Mal eine extra Bühne für Kameras aufgebaut, die war ran voll mit Leute und große Fernsehsender war da. Das hat schon, also die pure Anwesenheit hat dafür gesorgt, dass dieses Event tatsächlich mehr wahrgenommen wird.
Ja gut, aber du hast ja schon gesagt, dass es inhaltlich nicht so gehaltvoll war. Gilt das auch für den Rest des Kongresses oder war das da anders?
Da war es schon anders. Der größere Teil der Vorträge war zwar hier wirtschaftlich motiviert, das muss man sagen, was seltsam ist, weil es gibt mittlerweile eine eigene Entwicklerkonferenz von der Gamescom und der Kongress soll eigentlich die kulturelle Schiene zur Messe sein. Trotzdem sehr Wirtschaftsschwerpunkt, aber es gab auch spannende Sachen und Menschen zu sehen, also Gaming als Schulkonzept zum Beispiel, ein Philosoph, der die Frage diskutiert, wie real Spielwelten jetzt vielleicht doch sind und viele verschiedene Ansätze, die Gaming und reale Welten zusammenbringen wollen. Und einer, der genau das zu seinem Beruf gemacht hat, ist Christoph Dieck. Er selbst sagt, er arbeitet an digital-analogen Gesamtstrategien. Das hört sich so ein bisschen nach Buzzword-Bingo und Hype an, aber er meint damit, es gibt zwar einen Unterschied zwischen digitalem und analogen Leben, aber die beiden sind halt mittlerweile sehr, sehr, sehr eng verzahnt und für diese Verzahnung arbeitet er an Projekten, wo er physikalische und virtuelle Realität miteinander verbinden will. In Bibliotheken zum Beispiel oder beim Projekt Chewata Awaki, bei dem die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba zum Schauplatz eines Spieles wird.
Es ist ein Projekt vom Goethe-Institut. Also das Goethe-Institut hat mich eingeladen, nach Addis Abeba zu kommen und dort mit einer Gruppe von so 10, 15 Menschen, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, sehr junge Menschen aus dem Bereich Architektur, Softwareentwicklung, Geschichte, verschiedene Berufe, zusammen ein Spiel zu bauen. Das war so die Grundidee. Und das Gesamtprojekt hat diesen Hintergrund, dass wir gerne erreichen möchten, dass die Menschen in Afrika ihre eigene Zukunft gestalten. Also nicht wir als Europäer hinkommen und sagen, wir gestalten euch mal eure Zukunft, sondern sie sollen die selber gestalten. Wir wissen aber auch, dass dort genauso Spiel wunderbar funktioniert. Also haben wir ein Local-Base-Game gebaut, das die Menschen in Addis Abeba dazu bringt, durch die Stadt zu laufen, mit den Gebäuden quasi zu interagieren und daraus resultieren sich aber auch Gedanken zu machen über die Zukunft ihrer eigenen Stadt und dessen, was sie in dieser Stadt dann sein werden.
Das andere, was quasi bei uns vor der Haustür stattfindet, ist, sie beschäftigen sich sehr mit Bibliotheken. Ja. Also wenn man nach ihnen sucht, findet man auf YouTube schon Vorträge, wo das schon viele Jahre. Warum sind das für Sie so spannende Orte, wenn es um Spiele geht?
Zum einen ist es eine unglaublich große Kultur. Es ist eine Kulturtechnik. So wie wir lesen und schreiben können, ist eben auch Spielen eine elementare Kulturtechnik des Menschen, die in allen Kulturen funktioniert. Und das ist etwas, was Bibliotheken schon vor einigen Jahren grundsätzlich verstanden haben, indem sie gesagt haben, wir nehmen Spiele mit in den Bestand. Man konnte die sich ausleihen. Und jetzt mit diesem Aufkommen dieser Weiterentwicklung der Spielewelt hin zu Online-Gaming, hin zu auch verschiedenen Ansätzen wie Gamification, Game-Based Learning, steht für die Bibliotheken jetzt ein komplett neuer Ansatz an, nämlich dass sie sich auf dieses Thema so einstellen müssen, dass das verstanden wird als gleichwertig zum Buch. Und mein Ansatz ist halt, also mein Ziel ist halt, dass ich in ungefähr 4-5 Jahren wir so weit sind, dass wir die Bibliotheken an sich komplett neu denken und dass wir quasi Spielelemente, Spielmechaniken, Spieltheorien, sowas wie Gamification als Kernfunktion, als Querschnittsfunktion durch die gesamte Bibliotheksarbeit sehen.
Jetzt ist ja bei beiden Projekten, die Sie da machen, das Spiel sozusagen auch ein verbindendes Element. Und da stellt sich die Frage, ob jetzt, wenn wir zurück zum Buzzword digital-analoge Gesamtstrategie kommen, halten Sie Spiele als ein besonders wertvolles Mittel, als Grenzgänger, als Verbindungsstück zwischen sozusagen also sowohl Internationalität als auch zwischen verschiedenen Medienformen oder Institutionen und worin liegt dieser besondere Reiz begründet?
Also ich würde ihm absolut zustimmen. Ich bin selber eigentlich gelernter Musiker. Also ich habe Jazzmusik studiert und was mir an der Musik immer so gefallen hat, war, ich konnte in fremde Länder hineingehen, eben auch wenn ich die Sprache dieser Menschen nicht sprechen konnte und auch Englisch nicht funktionierte, konnten wir zusammen auf die Bühne gehen und zusammen Musik machen. Wir konnten miteinander reden. Aber das funktioniert nur bei einer ganz kleinen Anzahl von Menschen, nämlich die Musik beherrschen. Spiel ist etwas, was in unseren Genen drin ist. Es ist eine Kultur, jedes Kind auf die Welt kommt, erschließt sich sein Umfeld durch Spielmodelle, durch Spielsysteme, durch Try-and-Fail-Modelle, durch Feedback-Systeme und so weiter und so fort. Es ist wirklich weltweit bei allen Menschen gleich. Es funktioniert. Es gibt dann kulturelle Unterschiede, das ist klar, aber es funktioniert bei allen Menschen gleich. Und das ist etwas, was unglaublich verbindend ist, auch im Digitalen wie im Analogen. Also ich kenne sehr viele Menschen, die ich zum Digitalen geführt habe, indem ich mit ihnen stundenlang analog Canasta gespielt habe. Einmal, ich kann das da total genial finden. Ich liebe dieses Spiel. Und zum anderen, weil es den Menschen zeigt, das Digitale ist nur eine erweiterte Form. Wir müssen weg davon kommen, das Digitale immer als eine Art Gefahr zu sehen oder irgendwie, sondern alles, was wir im Digitalen tun, haben wir schon mal im Analogen in irgendeiner Form gemacht. Und Spiel ist quasi eine Art Metakulturtechnik, die in allen Altersklassen funktioniert, die in allen Kulturen funktioniert und mit dem wir unglaublich viel machen können. Das ist auch ein Wunsch, den ich habe, dass wir die Gamescom eben nicht nur als Business-Veranstaltungen sehen, sondern auch sehen, schaut hin, dort ist eine ganze Generation, die zeigt uns ihre Kultur und sie zeigt, wie diese Kultur ihr Leben verändert und wie sie selber wiederum diese Kultur verändern. Das ist ein ewiges Wechselspiel und daraus können wir unglaublich viel lernen. Alle unsere gesellschaftlichen Grundfragen, die wir haben, wir können sie nicht einfach durch Spiel lösen, aber allein durch Beobachtung könnten wir zumindest unser Wissen darüber verstärken und wir sehen daran, wie gut wir oder schlecht wir mit neuen Kulturen umgehen können, wie offen wir ihnen gegenüber sind und wie wir auch bereit sind, uns diesen Kulturen zu öffnen, sodass sie uns auch mit verändern und entwickeln können.
Christoph Deeg über Canasta als Werkzeug des digitalen Einstiegs und das Potenzial mit Spielen, unsere Gesellschaft besser zu machen. Ich habe ihn auf dem Gamescom-Kongress getroffen.
Genau, und ich finde Canasta übrigens auch toll, Markus. Vielleicht macht mich das ja nochmal zur Videospielerin irgendwann. Wer weiß.
Ich habe es noch nicht verstanden tatsächlich, also das Canasta.
Ist nicht so schwer. Aber was ich mich noch gefragt habe, er sprach ja davon, dass er das Spiel nach Afrika brachte oder gebracht hat, genau. Wie hat denn die Idee funktioniert eigentlich?
Er hat tatsächlich nicht nach Afrika gebracht, das ist ein Institut des Goethe, ein Projekt des Goethe-Instituts gewesen und er hat da in Äthiopien Spielemacher beraten und da hat sich einerseits eine Gruppe draus gegründet und das Spiel ist tatsächlich so erfolgreich gewesen, also dass Menschen da ihre eigene Hauptstadt auf eine neue Art und Weise entdeckt haben, dass das jetzt, das ist ein großes Projekt, das die planen, das ist noch nicht so weit, aber es gibt wohl tatsächlich die Idee, das auf ganz Afrika auszudehnen.
Genau, und dann gab es ja noch, hat er ja noch angesprochen, die Bibliotheken und die Idee, Spielemechaniken in Bibliotheken zu bringen, also Bibliotheken neu zu denken. Wie kann man sich das genau vorstellen? Hast du da ein Bild vor Augen?
Also ich habe sozusagen mit ihm nicht die einzelnen Projekte durchgesprochen, aber ein Konzept, was immer wieder auftaucht, ein mini-pädagogisches Konzept, ist die Dinge, die man lernen kann, dass man die in sozusagen so, also spielerisch in eine Art Quest-Aufgabe verpackt, dass man das also das Problem unterteilt. Und das könnte man sich natürlich auch in Bibliotheken vorstellen, dass man nicht sagt, hier Kind, da ist die Bibliothek, erschließt sie dir, lern die kennen, da gibt es halt irgendwo Sachen, die vielleicht interessant sind, dass man sagt, hier ist eine Aufgabe und die Aufgabe in so kleine Schritte unterteilt, wo man sagt, ja, da lernst du also einerseits die Bibliothek zu benutzen und andererseits findest du auf dem Weg dieser Aufgabe Lösungen für das Problem in Medien, die in dieser Bibliothek sind. Man könnte sich auch vorstellen, dass man eine Bibliothek sozusagen wie ein Spiellevel nochmal auf einer extra Karte aufzeichnet. Dann kann man sich, je nachdem, was man gelöst hat, einzelne Bereiche freischalten. Also es ist einfach ein spielerischer Zugang zu einer Struktur, die schon existiert.
Mhm. Klingt gut. Gleich soll's dann, ja. Aber gleich geht es jetzt erst noch mal konkret um Spiele, die auf der Gamescom vorgestellt worden sind. Vorher gibt es ein bisschen Gitarrenpop aus Texas, The Crystal Force mit Capture You. Wir reden hier bei Breitband über die Videospielemesse Gamescom. Markus, du warst ja die ganze Woche da und wir haben gerade schon über das Rahmenprogramm und den Auftritt von Politikern gesprochen. Das Leitthema der Messe war aber nicht Wahlkampf, sondern einfach miteinander spielen. Welche Spiele gab es denn, die das möglich gemacht haben?
Also ich finde, sehr gut zu dem Konzept passt ein Konzept von Sony, die nämlich also eine ganze Spielereihe rausgebracht haben. Da gibt es interaktive Filme, wo man ab und zu Entscheidungen treffen kann, Quizshows, wo man gegeneinander antritt oder Geschicklichkeitsspiele. Und das Besondere daran ist aber, das wird nicht auf der Konsole gespielt, sondern die Smartphones, die die Spieler und Spielerinnen mitbringen, werden an die Konsole angeschlossen. Und das umgeht einen ganz wichtigen Punkt, nämlich wenn man mit Nichtspielern, also die mit den sozusagen klassischen Spielinstrumenten wie Maus und Tastatur oder Control Gamepads, keine, die das noch nicht in der Hand hatten, das ist das immer eine große Hürde, sich da überhaupt damit zurechtzufinden. Und das Smartphone umgeht das sehr geschickt, weil das haben wir mittlerweile alle, das ist eine Kulturtechnik, die wir alle können, Smartphone bewegen oder drauf rumwischen. Und das finde ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Konzept. Aber es gab auch ganz, wie soll ich sagen, mehr oder weniger klassische Computerspiele zum Zusammenspielen. Zum Beispiel Deru von Inkkit aus Zürich. Das ist ein ganz einfaches, geometrisches, zweidimensionales Puzzlespiel, wo jeder so eine kleine geometrische Figur steuert, ein schwarzes und ein weißes Symbol. Und durch die Level gibt es dann so Ströme, die den Weg versperren zum Zielpunkt, den man erreichen muss. Dann muss man miteinander herausfinden, wer muss wann welchen Strom aufhalten. Und dann kann man sich noch so gegenseitig helfen. Und das ist dadurch, dass es ein Puzzlespiel ist, also eigentlich eher ein Rätsel und keine Hektik hat, auch sehr, sehr, sehr gut geeignet, miteinander entspannt zu spielen, selbst wenn man jetzt nicht irgendwie so Spielmechanik ganz der Allerschnellste ist.
When the horsemen of the apocalypse begin to purge Earth, it takes the strangest of duos to save humanity.
Aber es gab natürlich auch solche Spiele, also wo es schnell zur Sache geht, wo man den Controller wirklich in der Hand halten muss. God's Trigger zum Beispiel von One More Level aus Polen. Dafür muss man den Controller wirklich beherrschen. Das ist stark inspiriert vom Indie-Hit Hotline Miami. Das ist so ein Shooter, den man von oben sieht. Und da kann man aber zu zweit kämpfen und kämpft da gegen die vier apokalyptischen Reiter. Das ist wirklich sehr explosiv und macht Spaß.
Schade, dass ich nicht da war, Markus.
Ich kann es dir nächstes Mal mitbringen.
Okay. Letztes Jahr war ja Virtual Reality das große Thema. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass du damals sehr skeptisch warst, ob es dieses Jahr noch VR-Spiele auf der Gamescom geben wird. Hast du recht behalten?
Nein, ich muss es zugeben, ich habe nicht recht behalten. Ich bin zwar selber immer noch skeptisch, aber der Markt scheint halt groß genug, dass immer wieder Spiele rauskommen. Und tatsächlich hat das auch einen Entwicklungsschritt gemacht. Was ich beobachtet habe, besonders bei einem Spiel, was mich besonders beeindruckt hat, ist Inpatient. Das ist auch ein Horrorspiel und die ersten VR-Horrorspiele waren ja sehr sozusagen mit dem Holzhammer. Also ganz gruselige Szenarien und so Jumpscares, also wo plötzlich was auftaucht und jemanden erschreckt. Und jetzt geht es eher so in diese Richtung, dass man das subtiler angeht, durch filmischere Inszenierung. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Das Spiel fängt zum Beispiel so an, man sitzt in einem Rollstuhl und vor einem läuft ein Mann hin und her in einem Schatten und der tritt einen so ran und guckt einen dann ins Gesicht. Und wenn man den Kopf bewegt mit der VR-Brille auf, dann guckt er einem auch immer in die Augen, hat man das Gefühl. Und das ist was ganz Einfaches. Und das zeigt zwei Sachen, nämlich einerseits, dass es diese Limitationen gibt, nämlich man kann nicht so viel zeigen, sonst wird das pixelig und unscharf, sondern man schränkt den Raum sehr ein. Dadurch wird es dann aber wiederum so, dass man es nachfühlen kann. Und andererseits, dass die Spielemacher jetzt aber lernen, feiner zu agieren. Eben genau mit diesem, sich einen Gesprächspartner auszudenken und den auch so zu inszenieren, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich frage mich, wie dieses Spiel wird. Und das andere, aber es gibt auch sozusagen Sachen, wo ich frage, was genau ist das? Es gibt zum Beispiel eine sehr große Rollenspielreihe Final Fantasy und die haben jetzt ein Angelspiel rausgebracht. Und das ist genau auch das, wonach es sich anhört. Man sitzt einfach nur da und angelt.
Gab es noch was, was dich besonders überrascht hat?
Wie groß die Rolle ist, die die kleineren Spieleentwickler mittlerweile spielen. Indies gibt es mittlerweile überall, also sowohl welche, die von selbst dahin kommen. Es gab die Indie Arena Booth, eine ganz große Veranstaltungsfläche, wo sich kleine Spieleentwickler zusammengetan haben. Aber auch die großen Entwickler haben mittlerweile so Abteilungen, wo es für die Produktion mit kleineren Entwicklern geht. Und an welchen seltsamen Stellen, das hat mich auch überrascht, man auf Spiele trifft, die mich an unsere Themen hier in der Sendung erinnern. Beispiel für eins ist zum Beispiel das Square Enix Collective. Die haben Forgotten Anne mit im Programm. Das Entwickler irgendwie Nedel, einer der Entwickler, so beschreibt.
It is an adventure game with platformer elements, meaning that the platforming is basically how you traverse the world, how you get around, while the story, the dialogue, the exploration, the world, the scenery, that is absolutely the focus of the game.
Wir werden Spielmechanik miteinander vermischt. Einerseits die sozusagen an sehr alte Spiele erinnern, Prince of Persia zum Beispiel, so Jump'n'Runs. Andererseits eine Geschichte, die in ganz schönem Zeichentrickstil erzählt wird. Und da ist es da sehr surreal in einer Traumwelt, wo all die Dinge landen, die Menschen verloren gehen. Also Schals oder Lampen oder Socken, verknüpft mit eben diesen Jump'n'Run-Spielmechaniken. Und was das Spiel auch für uns bei Breitband interessant macht, Achtung, pass auf, es gibt da verifizierte Gegenstände. Ja, also Gegenstände, die leben und die sich irgendwie bewiesen haben, die tragen einen grünen Haken, also ähnlich wie der blaue Haken bei Twitter und Facebook. Und ich habe dann gefragt, was das soll, und da hat aber der Entwickler das gesagt.
Now we're kind of treading into spoiler territory. That is something that you will have to, as a player, discover through gameplay.
But then let me rephrase the question that maybe you can answer them spoiler-free. It's not an accident that the verification thing reminds us.
Absolutely not. It is absolutely designed.
Yeah. Also er wollte nicht verraten, worum es da geht. Er hat nur gesagt, das ist kein Zufall, dass es so ist. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ich könnte noch stundenlang weitererzählen über die Gamescom, aber leider ist unsere Sendezeit ja begrenzt.
Ganz genau, das tut mir auch leid. Wir müssen Schluss machen. Breitband ist am Ende.